Lass uns nochmal aufstehen. Herr, unser Gott, möchte dir danken, dass du heute Morgen reden möchtest und dass du mitten unter uns bist, dass wir da fest drauf vertrauen. Nun möchten wir dich bitten, dass du unsere Ohren öffnest und wir dir unsere Herzen öffnen, um zu verstehen, was du sagen möchtest. Amen. Ich habe es in der Vergangenheit schon öfter zitiert. Ich möchte auch jetzt beginnen mit einem Vers aus 5. Mose 32. Da steht, und Mose kam und trug alle Worte dieses Liedes vor den Ohren des Volkes, vor er und Josua, der Sohn Nuns. Und als Mose dies alles zu ganz Israel geredet hatte, da sprach er zu ihnen, nehmt zu Herzen alle Worte, die ich heute bezeuge, damit ihr sie euren Kindern gebietet, dass sie darauf achten, alle Worte dieses Gesetzes zu befolgen. Denn es ist kein leeres Wort, was ich zu euch rede, sondern es ist euer Leben. Und so mit dieser Erwartungshaltung möchten wir uns hier heute Morgen versammeln, dass es kein leeres Wort ist, dass es nicht irgendwas Belangloses ist, sondern dass es das Wort Gottes ist, welches Gott zu seinen Kindern sagt. Offensichtlich war das schon damals das Problem bei den Israeliten, dass sie die Versammlungen besuchten und dass es irgendwie zu einer Form kam, wo man nicht mehr auf das mit dem Reden Gottes rechnete. Aber wir wissen natürlich alle, dass diese Gefahr besteht, wir Sonntag für Sonntag in den Gottesdienst gehen, dass wir dann unter Umständen gar nicht mehr auf das Reden Gottes warten, sondern im schlechtesten Falle nur noch warten, dass es vorbei ist oder dass es in der Belanglosigkeit versinkt. Gestern wurde mir eine interessante Frage gestellt. Fragte mich jemand, ob die Arche keine Rettungsboote gehabt hätte. Ich weiß nicht, ob sich da schon mal einer Gedanken drüber gemacht hat, ob die Arche Rettungsboote gehabt hat. Hatte sie nicht. Weil die Arche selbst war ein einzigartiges Rettungsboot. Jeder, der in die Arche ging, wurde gerettet. Die Arche selbst war das Rettungsboot. Und so ist das heute durch unseren Glauben. Der Glaube ist das Rettungsboot. Und wir sahen letzte Woche ganz offensichtlich, nicht jeder Glaube führt zur Rettung. Genau wie damals nicht jedes Schiff zur Rettung geführt hat, sondern nur die Arche. Vielleicht hat es da das eine oder andere Bötchen gegeben. Das wird wohl sang- und klanglos untergegangen sein in den Stürmen und in der Flut. Und letzte Woche sahen wir an Simon, an dem Zauberer Simon, dass es einen Glauben gibt, der nicht rettet. Wovor Rettung denn? Vor Rettung, vor dem Gericht Gottes. Gott ist ein heiliger Gott. Wir vergessen das zu häufig, mit wem wir es zu tun haben. Gott ist ein heiliger Gott, der mit Sünde überhaupt gar nichts anfangen kann, der keine Sünde kennt. Von Jesus wurde gesagt im 1. Petrusbrief, der keine Sünde kannte, noch wurde Truch in seinem Munde gefunden. Und so weiter. Ich denke, 1. Petrus 2, 22, wenn das jemand aufschreiben möchte. Also geht es um Rettung um Rettung vor dem Gericht Gottes. Ganz simpel. Auch wenn uns das noch so weit weg erscheint. Ich fuhr jetzt am ein Haus vorbei, ich finde diese Werbung eigentlich immer ziemlich unmöglich, aber das machte mir das bewusst. Da stand in großen Buchstaben drauf, weiß gar nicht mehr, wo das war. Ich meine, das wäre hier sogar in der Nähe gewesen. Bist du bereit, deinem Gott zu begegnen? Ja, da ist Rettung nötig. Wenn wir vor unserem Gott stehen, da ist Rettung nötig. Und deshalb ist es entscheidend, was wir hier gelesen haben, oder was wir lesen, dass es auf den Glauben ankommt. Auf den richtigen Glauben. Ich war letzte Woche, ihr könnt Sascha fragen, regelrecht entsetzt. Aber ich war nicht der Einzige, der entsetzt war, oder der total verwundert war. Ich hatte mich anscheinend nicht ausreichend damit beschäftigt, dass jemand, der glaubte, wie der Simon, und sogar getauft war, es war ja eine Gläubigentaufe, er war ja schon erwachsen, dass trotzdem möglich war, dass sein Herz nicht aufrichtig war vor Gott. Also die Formen hatte er eingehalten. Getauft, geglaubt und getauft. Das hat Sascha uns letzte Woche ausgelegt. Und trotzdem lesen wir, sein Herz war nicht aufrichtig vor Gott. Er lebte weiter, getrost nach dem Motto, Geld regiert die Welt. Und er wollte einen Handel, der darin bestand, ich gebe dir Geld, lieber Gott, und du gibst mir im Gegenzug die gleiche Macht wie die Apostel. Geld regiert die Welt. Sehen wir, ist ja ein ganz typisches Denken, was Simon hier an den Tag legt. Ist ein ganz normales, weltliches Denken. Das kommt uns jeden Tag vor. Weil seit diesem Denken war Simon stecken geblieben. Weil da in seiner Welt, in der er lebte, war das so, da lief das so, da liefen alle Menschen ihm nach dem Simon, weil er der große Zauberer war, weil er offensichtlich irgendeine okkulte Macht oder mutmaßlich eine okkulte Macht hatte, offensichtlich kann man das nicht sagen, mutmaßlich eine okkulte Macht hatte, und die Leute fanden das so gut, was Simon konnte. Und man geht davon aus, dass sie ihn schon für was Gottähnlichen hielten, diesen Zauberer Simon. Und so blieb er da in diesem Muster stecken, Geld regiert die Welt und ich kaufe das und das und so kaufe ich mir auch eben das Wohlwollen Gottes oder die Macht kaufe ich mir auch. Und selbst wenn es so sein sollte, dass Geld die Welt regiert, regiert das Geld Gott nicht. Gott lässt sich vom Geld offensichtlich nicht beeindrucken. Mit Gott ist kein Handel möglich. So wie wir das vielleicht versuchen. Ich gebe dir das, du gibst mir das. Und so kommen wir von Simon schon so ein ganz ein bisschen weg auf uns. Ja? Weil wenn wir das überlegen, dann ist es wahrscheinlich manchmal so, dass wir selbst mit Gott so einen Handel machen. Versuchen. Wir denken dann, was wir für Gott alles einsetzen, an Kraft, Zeit, Mühe, Arbeit, Verzicht, vielleicht auch Geld. Und da kann man schnell auf den Gedanken kommen, Gott sollte schon dankbar sein, dass er solche Typen wie uns hat. Doch, wir denken zwischendurch, Gott sollte schon dankbar sein, dass wir so sind. Sollte dankbar sein, dass er uns in seiner Mannschaft hat. Du lieber Gott, ich gebe dir das und du gibst mir das. Und wehe, wenn nicht. Und wehe ihm, wenn nicht. Dann fangen wir an zu schmollen. und setzen uns in eine Ecke und schreien, wie kann das kommen, wozu musste das sein, du bist doch mein Gott. Wieso lässt du es regnen, wenn ich grillen will oder sonst irgendwas? Und damit sind wir dann so ähnlich wie das Denken, wie bei dem Denken von Simon. Und wir vertrauen dann lieber auf uns. Wir geben ihm, also hat er uns das zu geben. Wir vertrauen dann eigentlich auf uns. Weil wir Gott geben, soll er uns gefälligst auch geben. Vertrauen eigentlich dann auf unsere Kraft. Oder bei Simon war es eben auf das Geld, auf das er vertraut hat. Und dadurch, dass wir auf uns vertrauen, was geschieht da wirklich, wenn wir auf uns vertrauen? Wir werten uns auf. Wir sind wichtiger, wir meinen, wichtig zu sein. Weil ich werte mich auf, ich gebe Gott und meine damit, Gott gefügig zu machen. Und damit, dadurch, dass wir uns aufwerten, machen wir das Opfer, welches Jesus gebracht hat, am Kreuz ungültig. Brauchen wir Jesus nicht? Oder, wenn wir es nicht ungültig machen, werten wir das Opfer, welches Jesus gebracht hat, wenigstens ab, weil ich selbst noch was zu bringen habe. Ich gebe dir das, du gibst mir das. Ein Kuhhandel. Und wir haben letzte Woche gesehen, dass das ein falscher Glaube ist. Wir meinen, wir können mit Gott verhandeln. Wir können ihm was bringen. Wenn wir meinen, wir können auf uns vertrauen, ist es ein falscher Glaube. Und wenn wir jetzt hier weiter in den nächsten Versen lesen, lesen wir von einem Finanzminister, der hatte Geld und Einfluss. Das hat ihn aber nicht gehindert, zu Gott zu kommen. Er hat einen Glauben gefunden, der rettet. Also das heißt nicht, dass Geld die Rettung behindert. Überhaupt nicht. Ich kann mein Geld einsetzen für gute Dinge. Ich habe es vor einigen Wochen schon mal etwas näher entfaltet. Also, da ist jemand, der hat Geld und er verwaltet viel Geld, hat auch Einfluss und er findet Glauben, der rettet. Aber als erstes, bevor wir zu diesem Finanzminister kommen, ist in Apostelgeschichte 8, 25 eine interessante Beobachtung zu machen. Nach dem Desaster mit Simon zogen sich die Apostel keinesfalls zurück. Ich erinnere nochmal an das, was das Desaster mit Simon war. Geglaubt, getauft und nicht gerettet. Das war das Desaster von Simon. Nochmal, geglaubt, getauft und nicht gerettet. Ist ja deprimierend. Für die Apostel deprimierend, für alle die drumherum waren. Für mich auch immer deprimierend. Wenn jemand glaubt und getauft wird und wir sehen ihn unter Umständen nie wieder. Mir fallen viele, viele ein. Manchmal sehe ich Bilder von vor 10, 15 Jahren von Menschen, die wir einfach nie wiedersehen. Und es ist deprimierend. Aber dieses Kapitel will uns jetzt, diese Verse werden uns jetzt etwas Mut geben, weiter zu machen. Also die Apostel zogen sich nicht zurück, weil sie gedacht haben, das hat alles keinen Zweck mehr, sondern sie gehen einen Schritt weiter. Kommen wir gleich noch zu. Also sie machen hier erstmal weiter, dass sie weiter verkündigen und weiter taufen. Wie ich gerade schon sagte, die Frage stellt sich für uns heute auch. Taufen wir überhaupt noch weiter? taufen wir noch Menschen. Obwohl wir die nicht mehr nach Wochen und Monaten und manchmal Jahren nichts mehr hören und sehen. Wir als Älteste, ich lebe immer in dem Zwiespalt, mache ich das richtig? Habe ich das richtig gemacht? Wir können natürlich nur den Menschen vor uns sehen und Fragen und Antworten hören. Und trotzdem verschwinden viele Menschen. Und jetzt zeigt der 25. Vers mir und uns, wie wir dem vorbeugen können, aber nicht, wie wir das ausschließen können. Wir können dem vorbeugen, dass wir Menschen taufen, die nicht glauben, aber wir können es nicht ausschließen. Das war mein Entsetzen, als ich das hörte letzte Woche, dass die Apostel offensichtlich die Verantwortung mit dafür trugen, dass Menschen getauft wurden, die nicht gerettet sind. Vers 25, wie machen sie weiter? Sie nun, nachdem sie das Wort des Herrn bezeugt und gelehrt hatten, kehrten nach Jerusalem zurück und verkündigten dabei das Evangelium in vielen Dörfern der Samariter. Es wurde weitergemacht, das Wort von Jesus bezeugt, und es wurde vielleicht, so sieht das hier aus, oder ziemlich sicher, es wurde noch genauer gelehrt. Es wurde das Wort des Herrn bezeugt und es wurde gelehrt. Was wurde gelehrt? Es wurde wahrscheinlich mehr gelehrt, dass die Menschen an Jesus festmachen müssen. Wenn wir das ist mir aufgefallen letzte Woche, als wir die sogenannte Bekehrung, die gar keine Bekehrung war, von Simon lasen, dass er sich zu Philippus hielt. Vielleicht war das der Knackpunkt, dass er sich zu Philippus hielt, zu einem Menschen und nicht zu Jesus. Vielleicht war das der erste Knackpunkt dabei. Versteht ihr, wo das Problem liegt? Warum die Bekehrung keine Bekehrung war? Weil er sich zu Philippus hielt. Und ich war am Freitag, bin ich in Ostende gewesen, da legte so ein großes Kreuzfahrtschiff an. Und da kommen solche Seile raus. Da wirft einer ein kleines Seil hin, groß. Irre. So ein Seil. Ich musste 4 Stunden warten auf das Schiff. Solche Seile. Und da habe ich so gedacht, wisst ihr, der macht da an der Keimmauer fest. Und da habe ich mir gedacht, so müssen wir bei Jesus festmachen. Warum ist das Schiff nicht, warum hat das Seile? Es muss einen festen Anker, einen festen Grund haben. Es muss fest an eine Keimmauer sein. Und so müssen wir als Gläubige, als wirklich Gläubige, bei Jesus angedockt sein. Genauso wie dieses Schiff Minerva an dem Ufer. Ich glaube, waren nachher 6 solche dicken Seile. Warum? Wenn Wind kommt, sollte das immer noch da stehen bleiben. Und das wurde vielleicht mehr danach bezeugt. Ich weiß es nicht, lässt die Bibel hier offen. Dass mehr von Jesus gesagt wurde. Der Ursprung die Lehre der Apostel war natürlich die Bibel, das zuverlässige Wort Gottes, welches Gott den Menschen damals schon mitgeteilt hat. Die Bibel war damals schon zum großen Teil den Menschen mitgeteilt. Erste Vers im Hebräerbrief finden wir das zu lesen. Nachdem Gott vielfältig auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat in den Propheten. Also damals hatte Gott schon im Alten Testament durch die Propheten zu den Menschen geredet. Durch Mose, durch den Prophet Mose. Der hatte schon gesagt, passt auf, was ihr hört, es ist nicht eine Mehr von irgendeinem lieben Gott, sondern es ist euer Leben. Es ist keine leere Geschichte. Und so können wir hier von den Aposteln und den anderen Glaubenden oder Gläubigen der Anfangszeit lernen, dass wir nicht aufhören, Menschen zu taufen, obwohl wir nur bis hierhin gucken können. Aber dass wir vorher in der Anfangszeit, in der Verkündigung, mehr über Jesus reden, was er in unserem Leben getan hat. Das haben wir hier gelesen im 25. Vers, nachdem sie das Wort des Herrn bezeugt haben. Bezeugt, die haben wahrscheinlich nicht gebetsmühlenartig gesagt, dass das richtig ist, das ist richtig, das ist richtig, das ist richtig. Woran erkennen wir überhaupt, dass das richtig ist? Nämlich in der Veränderung des Glaubenden, in der Veränderung des Menschen. Deshalb redeten die Menschen vielleicht oder mit Sicherheit mehr über das, was im Leben geschehen ist. Und sie lehrten mehr über Jesus. Obwohl Petrus und Johannes in Apostelgeschichte 4, Vers 12 schon sagten, es gibt in keinem anderen das Heil. Es ist kein anderer Name gegeben, unter dem wir gerettet werden sollen. Als Jesus. Mehr Jesus. Immer mehr. Nicht Menschen nachfolgen. Jesus nachfolgen. Mehr die rettende Botschaft predigten sie vielleicht. Die weltverändernde Nachricht. Es ist euer Leben, sagt Mose. Es ist eine weltverändernde Nachricht. Es ist nicht irgendwie so ein Luschi-Zeug. Ist nicht die Zeitung, die wir lesen. Weltverändernde Nachricht. Und jetzt hier zu Beginn des Christentums war die Mission Evangelium von Jesus nicht gescheitert. Ob der dramatischen Ereignisse um Simon, sondern es fing gerade erst an. Vers 26, ein Engel, ich lese in Apostelgeschichte 8, Vers 26, ein Engel des Herrn aber redete zu Philippus und sprach, nach dieser Katastrophe um Simon war das, da musste der Philippus vielleicht auch mal einen klaren Auftrag wieder haben, weil das ist, macht einen richtig fertig, sowas, mich macht das fertig. Wenn jemand verschwindet, das macht mich nicht nur traurig, das macht mich fertig. Lesen wir hier, ein Engel des Herrn aber redete zu Philippus und sprach, steh auf, wandere nach Süden auf der Straße, die von Jerusalem nach Gaza hinabführt, die sie ist einsam. Ein Engel des Herrn aber redete zu Philippus. Ich möchte gar nicht anfangen zu spekulieren, muss immer sehr aufpassen, dass wir nicht anfangen zu spekulieren, wer oder was der Engel des Herrn war. Das braucht man sich auch nicht besonders spannend vorstellen, wer jetzt der Engel des Herrn gewesen ist. Nach Hebräer 13, Vers 2 könnte das auch ein ganz normaler Mensch gewesen sein. Oder wie auch immer. Auf jeden Fall wurde jetzt nicht auf das vorherige Desaster mit Simon verwiesen. Also hat Philippus sich nicht widersetzt und hat gesagt, das hat doch keinen Zweck. Denk doch mal an den Simon, wie wir den auf dramatische Art und Weise verloren haben. Sascha hat uns so herrlich übersetzt zur Hölle mit dir und deinem Geld. Da wurde nicht drauf verwiesen, obwohl das für Philippus eine gute Möglichkeit gewesen wäre, im Schatten sitzen zu bleiben. Sondern wir sehen, Vers 27 fand das so interessant mit dem Vorprogramm, und er stand auf und machte sich auf den Weg. Das finde ich so klasse. Das finde ich so klasse. Da sehen wir, was der Simon für ein Vertrauen, Entschuldigung, was der Philippus für ein Vertrauen auf seinen Herrn hatte. Oder? Der ist nicht in eine Depression versunken. Stand auch nicht davor, wie es mir vielleicht manchmal geht. Sondern er stand auf und machte sich auf den Weg. Auftrag und gehen. Wie oft haben wir, wie oft habe ich Aufträge und ich gehe nicht. Wie viele Aufträge haben wir? Lass uns mal ganz einige Sekunden drüber nachdenken. Wie viele Aufträge haben wir und wir bleiben im Schatten sitzen? Philippus hätte die Entschuldigung schlechthin gehabt. Fiel mir im Zusammenhang dieses Verses ein. Und ich hatte es in der Vergangenheit schon mal gesagt. Jeder von uns, jeder Gläubige, der hier sitzt, hat einen Auftrag. Und wie oft gehen wir dran vorbei? Aber Philippus nicht. Er hatte einen Auftrag, stand auf und ging. Das sind wahre Gläubige, sind das, ja? Das sind Gläubige. Matthäus stand auf und ging. Wir lesen das so. Wir wissen nicht, was das bedeutet hat für so einen Matthäus, der seine Existenz hinter sich gelassen hat. Er hat gesagt, ach, Herr, lass mich doch erstmal noch die Kassenabrechnung für Juli machen. Da sind doch noch so viel, ist doch noch so viel drin. Da habe ich doch noch so viel Geld zu kriegen. Nix. Er stand auf und ging. Warum? Die Welt liegt hinter mir, das Kreuz steht vor mir, haben wir gesungen. Deshalb sollten wir wissen, genau wir sollten wissen, warum wir unseren Auftrag ausfüllen. Warum wir nicht sitzen bleiben, aufstehen und gehen. So war es bei Philippus, ganz am Rand. Und siehe da, lesen wir weiter, ein Äthiopier, ein Kämmerer und Gewaltiger, der Kandake. Kandake war ein Eigenname der Königin von Äthiopien. Also Königin hieß Kandake. Also, und siehe da, ein Äthiopier, ein Kämmerer und Gewaltiger, der Kandake, der Königin der Äthiopier, welcher über den ganzen Schatz gesetzt war, dieser war gekommen, um in Jerusalem anzubeten. Das war jetzt der Kerl, wo Philippus hingeschickt wurde. War praktisch Finanzminister der Königin. Und wir lesen, war über den ganzen Schatz gesetzt, also daraus schließe ich, dass er offensichtlich mehr zu verwalten hatte als der griechische Finanzminister in dieser Zeit. Er war also der Mann, der über viel Geld herrschte. So wurde Philippus, lesen wir, zu diesem Finanzminister geschickt. Wie wissen wir wieder nicht so genau? Wissen wir nicht, aber wer ihn geschickt hat, das wissen wir. Der Auftraggeber war Jesus, war Gott. Der Gott, Jesus Christus, war das. Der gleiche Auftraggeber wie bei Matthäus. Auftraggeber war Gott. Und dieser Finanzminister war auf dem Rückweg von Jerusalem, wohin er zum Beten gefahren war. Er suchte anscheinend, der Finanzminister, den Gott Israels. Obwohl es von seiner Herkunft her und auch von seinem Status her als mächtiger Mann, diesen Status hatte er, war es nicht, für diesen Mann war es nicht angesagt, nach Israel zu fahren, nach Jerusalem zu fahren, um da zu beten. Das war völlig absurd. Das war ein großes Wunder, welches Gott hier vorher schon getan hat. Es war aufgrund seiner Herkunft nicht üblich, so ein mächtiger und wahrscheinlich auch reicher Kerl, dass der nach Israel zum Beten ging. Aber auch wenn es nicht üblich war, vielleicht war er mit den Standardangeboten zu Hause nicht mehr zufrieden. Vielleicht konnte er sich das nicht mehr vorstellen, dass man einen Gott aus Holz schnitzt und neben die kranke Oma stellt. Vielleicht hat ihn das aufgerührt. Vielleicht war er damit nicht mehr zufrieden. So suchte er da den Gott Israels. Und da war er auf der Rückreise, lesen wir Vers 28, und nun kehrte er zurück und saß auf seinem Wagen und las den Propheten Jesaja. Da sprach der Geist zu Philippus, tritt hinzu und halte dich zu diesem wagen. Vers 30, da lief Philippus hinzu und hörte ihn den Propheten Jesaja lesen. Es war zu dieser Zeit, möchte ich einfügen, üblich, dass man laut las, auch wenn man alleine war. Gelesen wurde immer laut. Wie reich und wie viel Macht er hatte, lässt sich daran schon erkennen, dass er erstens lesen konnte und zweitens über die Rolle des Jesajas verfügte, was zu dieser Zeit auch nicht üblich war. Also Philippus, Vers 30, Philippus lief hinzu, hörte ihn den Propheten Jesaja lesen und er sprach, verstehst du auch, was du liest? Er aber sprach, wie kann ich denn, wenn mich jetzt niemand anleitet? Und er bat Philippus aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. Und jetzt, nach dieser Aufforderung, konnte Philippus seine Aufgabe klar erkennen. Er war ja nur auf die Straße geschickt worden, die nach Gaza führte. Aber jetzt an dieser Stelle wusste Philippus, was zu tun war. So geht das manchmal mit den Aufträgen. Manche Aufträge sind so, dass wir noch nicht mal wissen, wofür. Aber oft schenkt Gott Gnade, dass wir das später schon wissen, wofür. Philippus war hier, um sich zu dem Äthiopier zu setzen. Die Aufgabe, die er ja von Gott bekommen hatte, bestand darin, das zu tun, was er dann anschließend machte, dem Finanzminister aus Äthiopien das zu erklären, was er liest. Auch das müssen wir uns wieder vorstellen, ist gar nicht so unbedenklich. Für den Finanzminister, da lässt sich der Gewaltige aus Äthiopien, lesen wir, lässt sich was erklären. Der Gewaltige aus Äthiopien lässt sich was erklären. Wie oft wimmeln wir ab und wir lassen uns nichts erklären. Mir geht das so. Wie oft meine ich, alles sowieso schon zu wissen. Wie oft wimmeln wir ab. Aber der Gewaltige aus Äthiopien, dessen Herz anscheinend zu diesem Zeitpunkt weit offen war, ließ sich von einem Dahergelaufenen, den er gar nicht kannte, von Philippus, was erklären. Der Äthiopier vertraute wahrscheinlich darauf, dass er ein Jude war und offensichtlich das verstand, was in der Schriftrolle des Jesajas stand. Der Gewaltige war nicht zu selbstbewusst, um nachzufragen. Und der Prophet Jesaja, die Rolle viele hundert Jahre vorher geschrieben hatte, schien ihm offensichtlich was zu sagen haben, was er nicht verstand. Was hat Mose gesagt? Es ist nicht ein leeres Wort, sondern es ist euer Leben. Es ist nicht ein Comic, den ich euch jetzt hier zeige. Es ist kein Mickey Mouse, sondern es beeinflusst euer Leben. Der Prophet Jesaja hatte dem Finanzminister was zu sagen, was er nicht verstand. Und der Prophet Jesaja hatte gar nichts zu sagen, wenn wir uns dann mal drüber nachdenken, sondern Gott hatte ihm was zu sagen. Wir lesen, dass die Propheten niemals aus eigenem Antrieb geredet haben, sondern das reden mussten, was der Geist ihnen trieb. Das haben sie oft teuer bezahlt, das haben viele Propheten mit ihrem Leben bezahlt. Dass sie das reden mussten, was der Geist Gottes ihnen sagte. Das war kein angenehmer Job als Prophet. Naja, dieser Prophet hatte ihm auf jeden Fall, Gott hatte ihm auf jeden Fall was zu sagen, was er nicht verstand. Der Finanzminister jetzt hätte sagen können, ey, ich habe ja meinen Glauben. Ich habe meinen eigenen Glauben. Wie oft haben wir das gehört? Ich habe meinen eigenen Glauben. Worauf der Fuß ist sehr zweifelhaft oft, wenn wir das heute hören. Aber ich habe meinen eigenen Glauben, hätte der Finanzminister sagen können. Wir haben in Äthiopien unsere eigenen Götter schon über tausende Jahre haben wir schon unsere eigenen Götter. Was geht mich der Gott Israels an? Die Schriftstelle, Vers 32, die er las, war diese: Wie ein Schaf wurde er zur Schlachtung geführt und wie ein Lamm, das stumm ist vor seinen Scherern, so tut er seinen Mund nicht auf. In seiner Erniedrigung wurde sein Gericht aufgehoben. Wer will aber sein Geschlecht beschreiben? Denn sein Leben wird von der Erde weggenommen. Und das war die Frage. Das war die Frage. Über diese Frage wandte sich der Kämmerer, Vers 34, da wandte sich der Kämmerer an Philippus und sprach: Ich bitte dich, von wem sagt der Prophet dies? Von sich selbst oder von einem anderen? Der Finanzminister las laut aus Jesaja 53 und war bei Vers 8 angekommen. Und wahrscheinlich hat er auch das vorgelesen. Er hat ja nicht erst angefangen, als Philippus kam, zu lesen, sondern wenn er nur mal angenommen hätte, den ganzen ganz Jesaja 53, wird noch mehr gelesen haben. Aber über Jesaja 53 ist er gestolpert. Das hat sein Herz berührt. Und er hat gesagt: Was ist das denn? Über wen redet der denn da? Und wir schlagen auf Jesaja 53. Wollen das mal gucken. Da steht, ich meine ab Vers 7, wir fangen noch früher an. Wir fangen mal in Vers 3 an. Verachtet war er und verlassen von den Menschen. Wir lesen jetzt, was 600 Jahre vor Jesus geschrieben wurde, ja. Verachtet war er und verlassen von den Menschen. Ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut. Und wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt. Wollen wir nicht, ja? Ey, wenn Jesus vorbeikommt, wollen wir nicht. Vor dem einer das Angesicht verbirgt. Für wahr, er hat unsere Leiden getragen. Unsere Missetaten, Jesaja 53, unsere Missetaten hat er auf sich geladen. Und wir, steht da, wir hielten ihn für bestraft. Von Gott geschlagen und niedergebeugt. Könnt ihr euch daran erinnern, wie das bei Jesus war? Wir lesen 600 Jahre früher, schrieb er das. Da ist der Finanzminister drüber gestolpert. Er hat unsere Leiden getragen, unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir behielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Und jetzt kommt es. Doch um unserer Übertretungen willen war er verwundet. Um unserer Übertretungen willen war er verwundet. Um unserer Missetaten willen ist er geschlagen worden. Denken wir an Jesus. Die Strafe zu unserem Frieden lag auf ihn. Und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Das ist doch klar, dass dem Finanzminister das mal stutzig macht. Dass davon jemand steht, der die Missetaten, also die Schuld, seine Schuld getragen hat. Das wollte er gerne verstehen, weil darauf hatte der eigene Glaube keine Antwort. Wenn es um die Strafe geht, um die Strafe für unseren Frieden, wie was zu unserem Frieden, wie es in Jesaja 53 steht, dann gibt es in keinem anderen Glauben eine Antwort. Petrus und Johannes haben es vorher schon gesagt, Jesus auch. Petrus und Johannes haben es einige, vielleicht Wochen, Monate vorher gesagt. Es ist kein anderer das Heil, kein anderer Name gegeben, unter denen wir gerettet werden können. Denn es ist kein leeres Wort, sagt Mose, denn es ist unser Leben. So Information findest du nicht in der Zeitung, in keinem Buch der Welt. Die Schriftstelle, die er las, war wie ein Lamm, das stumm ist vor seinen Scherern. Was lesen wir? Da sagt der Ankläger zu Jesus, sagt, und du antwortest nicht. Und was steht dann da weiter? Und er tat seinen Mund nicht auf. Gleich wie ein Lamm, welches zur Schlachtbank geführt wird. Und dann wird es nochmal wiederholt. Und er tat seinen Mund nicht auf. Wie ein Schaf steht hier, das wurde er zur Schlachtbank geführt. Weißt du nicht, dass ich Gewalt habe, dich zu binden und dich loszulassen, sagt der Ankläger zu Jesus. Wenn man mit dem Leben von Jesus vertraut war, oder wie wir auch damit vertraut sind, war und ist es bis heute offensichtlich, von wem der Prophet Jesaja hier schreibt. Das ist ganz, ganz offensichtlich. Und da, auf diese Frage hin, da tat Philippus seinen Mund auf, Vers 35, und begann mit dieser Schriftstelle und verkündigte ihm das Evangelium von Jesus. Das ist wie eine Stallvorlage. Das ist die Jesaja 53, das 53. Kapitel ist das Kapitel, wodurch heute die meisten Juden, nicht Jesusgläubigen Juden, noch zum Glauben kommen. Mit Jesaja 53, bis heute. Da stolpert nicht nur, da ist nicht nur der Finanzminister drüber gestolpert, da stolpern heute noch Juden drüber. Das hat Gott geschenkt, bis heute. Philippus tat seinen Mund auf, begann mit dieser Schriftstelle und verkündigte ihm das Evangelium von Jesus. Als sie aber den Weg weiterzogen, kamen sie zu einem Wasser und der Kämmerer sprach, siehe, hier ist Wasser, was hindert mich, getauft zu werden. Ist ein bisschen absurd jetzt, ja? Philippus hat die Begebenheit, die vor langer Zeit aufgeschrieben war und vor einiger Zeit geschehen war, erklärt so, dass der Kämmerer, also der Finanzminister, verstand, was zu tun ist. Die Strafe zu unserem Frieden lag auf ihn. Aber nicht nur das. Es ist auffällig, dass das Evangelium, diese gute Nachricht von Jesus, dass sie nicht nur aus der Botschaft von Jesus besteht, sondern auch aus der Taufe. Ist mir noch nie so deutlich geworden wie bei dieser Vorbereitung. Und das war natürlich auch von Anfang an der Auftrag von Jesus an die Apostel und an seine Freunde gewesen. Matthäus 28, Vers 19, geht nun hin, macht zu Jüngern alle Völker, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Taufe gehört schlicht zum Evangelium. Ganz schlicht, ich wiederhole das. Nicht, dass jemand meint, er hätte mich falsch verstanden oder ich hätte mich versprochen. Taufe gehört zum Evangelium. Glaube und Taufe gehören untrennbar zusammen. Glaube und Taufe gehören untrennbar zusammen. Und jetzt nochmal klar, auch in dieser Reihenfolge. Der Kämmerer glaubte und wurde getauft. Die Samaritaner glaubten und wurden getauft. Es gibt in der Bibel keine einzige Stelle über eine Kindertaufe. Keine einzige. Es geht immer Glaube und Taufe. Das heißt nicht, dass ich das Denken derjenigen, die Kinder taufen, nicht nachvollziehen könnte. Wobei die meisten das nicht wissen, warum sie überhaupt Kinder taufen. Aber die, die das wissen, haben auch Argumente dafür. Kenne ich, weiß ich. Aber die Bibel lässt keinen anderen, in meinen Augen keinen anderen Schluss zu als Glaube und Taufe. auch, wie ich sagte schon, in dieser Reihenfolge. Und jetzt lesen wir in dem nächsten Vers die Bedingung für die Taufe. Die lautet nicht, wenn deine Eltern evangelisch sind und du auch evangelisch werden möchtest. Oder wenn deine Eltern katholisch sind und du auch katholisch werden möchtest. Das hat mit Taufe so viel zu tun wie die Kuh mit dem Sonntag. Nichts. Auch wenn es so verankert ist. Es hat mit der Bibel und mit der biblischen Botschaft hat es nichts zu tun. Überhaupt nichts. Also weder evangelisch noch katholisch, auch nicht, wenn du 14 bist oder 15 oder 16 oder. Da gibt's wahrscheinlich Regeln ohne Ende, sondern in Vers 37 lesen wir die Bedingung für die Taufe. Da sprach Philippus, wenn du von ganzem Herzen glaubst, so ist es erlaubt. Gut, ja? Da erklärt sich jede Kindertaufe. Ich kann es nicht verstehen. Und wenn du von ganzem Herzen glaubst, so ist es erlaubt. Da hat er schon mal so ein Zauberer Simon mit ausgeschlossen. Wenn du von deinem ganzen Herzen glaubst. Natürlich kann er dem Philippus sagen, ich glaube von ganzem Herzen. Aber das Reden nützt einem Zauberer Simon gar nichts, wenn das Leben eine andere Praxis darstellt. Wenn das nur ein leeres Wort war. Also wenn du von ganzem Herzen glaubst, es ist erlaubt. Dann antwortet er und sprach, also dann sagt er von sich aus, ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. In diesem Zeugnis, in diesem kleinen Zeugnis, ist alles begründet zur Taufe. Alles. In diesem kleinen Zeugnis. Und das hat sich jetzt nicht drüber nachgedacht. Was gebe ich jetzt als Zeugnis? Was muss ich dem Philippus jetzt als Zeugnis geben, dass der mich tauft? Sondern er hat das weitergegeben, was in seinem Herzen war. Und das ist der rettende Glaube. Das ist der Glaube, der uns für Tod, Teufel und Hölle rettet. Da bekommt Philippus von dem Finanzminister eine eindeutige Antwort. Wir lesen nicht, wie es beim Zauberer Simon gewesen ist, aber wir lesen, dass in dieser Zeit viele Menschen aus dem Gebiet Samaria gläubig wurden und sich taufen ließen. Vielleicht ist Simon davon und auch insbesondere von den Begleiterscheinungen, das war ja ein Happening, würden wir heute sagen, weil wurden alle anders, die Menschen? Vielleicht ist der Simon da reingefallen und hat sich gedacht, tja, was hier so passiert, da mache ich auch mal mit. Wie das in Gemeinde passieren kann. Wenn sich 5 Mann taufen lassen, dann sagen sie, da mache ich jetzt auch mal mit. Ist ja auch eine schöne Feier im Anaglöhr im Sommer. Da mache ich mal mit. Aber es geht nicht um Mitmachen, sondern es geht um klares Bekenntnis bei klaren Bedingungen. Philippus nennt die klaren Bedingungen, wenn du von ganzem Herzen glaubst, so ist es erlaubt. Und der Kämmerer gibt eine klare Antwort. Ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Jesaja 53. Tut euch das an. Lest Jesaja 53 zu Hause mal in aller Ruhe. Ihr werdet staunen. Jesaja 53. Und daraufhin, auf diese eindeutige Antwort, wurde sofort zur Tat geschritten. Sofort. Vers 38, er ließ den Wagen anhalten, stiegen beide ins Wasser hinab, Philippus und der Kämmerer. Und er, also Philippus, taufte ihn. Sofort. Wenn ich das lese, habe ich das Gefühl, wir müssen doch die Praxis mit der Taufe überdenken. Ist ja nicht ein leeres Wort, ist ja unser Leben, was wir hier lesen. Aber wir müssen Und denke ich, dass wir unsere Praxis mit der Taufe überdenken müssen. Und ich werde es in nächster Zeit mit meinen Mitstreitern mal tun, mit Sascha und Niklas. Hier wurde sofort zur Tat geschritten. Und wir brauchen ein halbes Jahr, bis wir einen Termin finden. Wurde anschließend gegrillt. Ich will mal gucken, was hier weiter steht. Als sie aber aus dem Wasser heraufgestiegen waren, entrückte der Geist des Herrn dem Philippus und der Kämmerer sah ihn nicht mehr. Denn er zog voll Freude seines Weges. Philippus verschwand, war auf einmal nicht mehr da. Von Gott wirklich körperlich weggenommen. Er wurde von Gott wirklich körperlich weggenommen. Der Finanzminister, wenn wir das lesen, hat das anscheinend gar nicht richtig wahrgenommen. Müsst ihr mal genau hingucken. Der Finanzminister hat das anscheinend gar nicht richtig wahrgenommen. Der Kämmerer sah ihn nicht mehr, steht da. Da steht jetzt nicht, weil er weg war, sondern er sah ihn nicht mehr, denn er zog voll Freude seines Weges. Er sah ihn nicht mehr, weil er beschäftigt war, sich zu freuen. Das ist eine Beschäftigung, oder? Wann warst du eigentlich das letzte Mal damit beschäftigt, dich zu freuen? Ja, da gehen nicht viele Hände hoch. Manchmal schenkt Gott in meinem Leben Gnade. Da bin ich voller Freude, dass der Herr mich gerettet hat. Und das war bei dem Finanzminister, war das hier so. Die Sonne brannte wahrscheinlich, die Klimaanlage war ausgefallen und er war damit beschäftigt, sich zu freuen, dass er gerettet war. Und hat das Verschwinden des Philippus kaum oder nur wenig wahrgenommen. Das ist auch ein Aufruf heute Morgen, dass wir uns mal wieder damit beschäftigen, uns zu freuen. Nämlich, dass wir gerettet worden sind. Nämlich uns darüber freuen, dass dieser Herr, dass unser Herr Jesus ans Kreuz gegangen ist, wo wir hätten hingemusst. Dass die Strafe zu unserem Frieden auf ihn lag, sagt Jesaja im 53. Kapitel. Darüber zu freuen. Philippus aber wurde in Asdod gefunden und er zog umher, ich lese Vers 40, und verkündigte das Evangelium in allen Städten, bis er nach Caesarea kam. Asdod war eine Stadt der Philister, tief im Dunkeln, könnte man sagen, und liegt östlich von Jerusalem. Philippus macht sich wieder auf den Weg nach Caesarea. Gott hätte ihn ja auch nach Caesarea entrücken können, habe ich mir dann gedacht, so ein Quatsch. Ja, wenn wir es jetzt mit unseren menschlichen Möglichkeiten sehen, denken wir, wieso nach Asdod und nicht nach Caesarea? Und Philippus sollte das Gleiche tun wie auf der Straße nach Gaza, das Evangelium verkündigen. Das war seine weitere Aufgabe. Ich komme zum Schluss, ist gleich vorbei. Also Philippus war auf der Straße nach Caesarea und er machte das Gleiche wie vorher, das Evangelium verkündigen. Es stellt sich zum Schluss folgende Frage. Insbesondere vor der Tatsache, dass es einen rettenden und nicht rettenden Glauben gibt. Die erste Frage, die sich stellt, hast du Glauben? Wenn du jetzt sagst, nein, widerspreche ich. Jeder glaubt. Jeder. Irgendwas glaubt jeder. Irgendwas. Aber der Glaube ist unter Umständen nicht zielführend. Hast du Glauben, der dich rettet? Verhalte dich so, wie der Finanzminister. Sei nicht zu stolz, sondern höre hin, was dir der Geist Gottes sagt. Wir singen Lied, Somebody's knocking at your door. Da klopft einer an deiner Tür, an deiner Herzenstür. Höre hin, auch wenn er dir unterlegen scheint. Der Finanzminister war vom Status her viel höher als der Philippus und hat trotzdem hingehört, was der Philippus zu sagen hatte. Vielleicht im Anfang ohne zu wissen, dass Gott ihm was zu sagen hatte. Vielleicht braucht Gott irgendeinen Menschen, der dir was sagen möchte. Achtung! Wenn dir der Geist Gottes etwas sagt, ist es immer in Übereinstimmung mit der Bibel. Sonst ist es nicht der Geist Gottes. Deshalb ist es sehr wichtig, dass man weiß, auf wen man hört, wem man zuhört. Ob der zuverlässig ist, das ist entscheidend. Das ist wichtig offensichtlich. Also nochmal, wenn der Geist Gottes etwas sagt, ist es immer in Übereinstimmung mit dem, was in der Bibel zu finden ist. Immer. Ich las ein Beispiel von jemand, der hat eine Auslegung geschrieben. Ich weiß nicht, ob ich das Beispiel schon mal benutzt habe hier. Eine Auslegung über die Offenbarung. Ein in meinen Augen äußerst kompliziertes Buch. Und über jedes Buch gibt's Kritiken. Und auch über das Buch, was er geschrieben hatte, gab's eine Kritik. Da wurde ihm vorgeworfen, dass er keine Quellenangaben dabei geschrieben hat, bei seiner Auslegung zur Offenbarung. Und er hätte nicht dokumentiert, von welchen Quellen er seine Informationen hätte. Und dann kommentiert dieser Ausleger das: Es gibt Menschen, die können sich nicht vorstellen, dass man das ohne fremde Quellen macht. Und er beschrieb, dass er die Auslegung der Offenbarung auf diese Art gemacht hat, dass er sich gedacht hat, wenn der Johannes die Offenbarung geschrieben hat, hat ihm nur das Alte Testament zugrunde gelegt. Und er hat die Auslegung der Offenbarung aufgrund des Alten Testamentes vollzogen. Ausschließlich durch die Schrift. Das ist zuverlässig. Da können wir uns 100% drauf verlassen. Nicht, wenn einer sagt, ich meine, und dann das und das und das. Das wollte ich nur damit gesagt haben. Achtung nochmal, wenn dir der Geist Gottes versagt, ist es immer mit Übereinstimmung mit dem, was in der Bibel zu finden ist. Lass uns weiter das Evangelium verkünden, so wie die Apostel es auch getan haben, wie Philippus es auch getan hat und viele andere auch getan haben, damit Menschen zu dem Glauben, zu dem rettenden Glauben finden. Ich habe heute Morgen, ich zeige euch mal mein Konzept, heute Morgen, ich habe mich gemäßigt immer auf 6 Blätter, ich habe mich selbst gemaßregelt, nur noch 6 Blätter zu machen. Heute Morgen habe ich das 7. gedruckt. Da steht noch ein Satz drauf. Da steht drauf: Was ist, wenn du diesen rettenden Glauben nicht hast? Was ist, wenn du diesen rettenden Glauben nicht hast? Wir lesen nochmal in Apostelgeschichte 8. Da wird dem Simon im 22. Vers folgender Ratschlag gegeben: So tue nun Buße über deine Bosheit und bitte Gott, ob er dir die Tücke deines Herzens vielleicht
vergeben mag. Das ist den, der diesen rettenden Glauben nicht hat. Das ist ein vollmächtiges, von Gott überwachtes Wort, was wir hier lesen. Tue Buße über diese Bosheit, dass du diesen Glauben nicht hast, dass du vielleicht an vielen Stellen nicht zugehört hast, dass du an vielen Stellen dir deine eigenen Philosophien gemacht hast. Aber tue Buße und kehre um, dass er dir die Boshaftigkeit deines Herzens vielleicht vergeben mag. Und so entsteht Glaube. Gott schenkt das, weil Gott will. Gott will, dass jeder Mensch zur Erkenntnis der Wahrheit kommt. Der hat ein viel größeres Herz als ich. Ich denke, wenn mir das schon was ausmacht, wenn Menschen verschwinden, wie viel mehr macht das Gott aus, der seinen eigenen Sohn gegeben hat? Das Leben seines Sohnes muss weniger wert gewesen sein als unser Leben. Er hat seinen Sohn sterben lassen, damit wir leben. Tu Buße über deine Bosheit, kriegt Simon mit auf den Weg. Bitte Gott, ob er die Tücke deines Herzens vielleicht vergeben mag. Wenn du diesen Glauben nicht hast, tue Buße und flehe zu Gott, ob er dir diese Bosheit vergibt. Amen.